Sie übt schon den Wechsel der Sprachen und mahnt sich selbst, take everything easy. Oder wie der Berliner sagt, ärgern Sie sich nicht, wundern Sie sich bloß. Ja, sie will unbedingt zuversichtlich sein und optimistisch. Und hat sie nicht allen Grund dazu? 10 Jahre lang hat der Verlag, haben Rowohlt Vater und Rowohlt Sohn sich um sie und um ihre Gedichte bemüht. Sie freut sich jetzt vor allem auf den Empfang in Bremerhaven oder spätestens in Hamburg dann. Die America legt endlich an, aber die Passagiere dürfen noch nicht von Bord. Marsha ist froh darüber, so spart sie sich eine Nacht im Hotel vor der Weiterfahrt nach Hamburg. Männer vom Zoll kommen an Bord in dunklen, langen Mänteln. Die bringen unheimliche Erinnerungen mit. Die neuen Mäntel sind denen von damals, als sie das Land verließ, einfach zu ähnlich. Die Männer auch. Aber vor allem, wo ist der Brief von Rowohlt? Wo ist Rowohlt selbst? Hatte sie nicht ihre Ankunft termingenau angekündigt? Egal, tapfer bleiben. Am nächsten Morgen geht sie an Land. Wieder Deutschland. Mehr als 17 Jahre ist es her. Mit dem Zug geht es nach Hamburg. Es ist Winter, Nebel über dem Land. An Chemio schreibt sie:
Der Weg von Bremerhaven bis Hamburg ist Flachland, mit kahlen Weiden, aber grünen Tannen. Und die Felder sind mit Winterkohl bestellt vor den kleinen Häuschen der Vororte, also noch grünlich. Es hat hier gerade ein paar milde Tage gegeben, erfuhr ich. Die Straßen und Bahnhof blitzsauber, etc. Aber eine sonderbare Schwermut überkam mich, als ich durch die Landschaft fuhr. Der Nebel stieg auf, der Himmel war grau, das Wasser düster. Und ab und zu sah man einen Vater mit seinem Kind spazieren gehen. Es ist Sonntag. Die Landschaft und die Bäume hätten mir an sich wohlgetan, aber sie taten mir auch sehr weh. Vergessen ist ein schweres Wort. Ganz frei von den düsteren Geistern, die ich nun überall auf diesem Boden sehe, wird das Land für mich wohl kaum werden. Aber wer weiß.
Dann endlich in Hamburg. Und es ist niemand da. Kein Rowohlt, kein Brief, kein Mitarbeiter. Deutschland erwartet sie nicht. Aber ich beschloss, ein tapferes Herz zu haben, schreibt sie Chemio. Sie nimmt ein Taxi, obwohl es so viel kostet. Aber wie soll sie das sonst machen mit all dem Gepäck und dann noch ihrer Schreibmaschine? Und lässt sich in eine billige Pension bringen. Pension Theiss heißt die, in Harvestehude, und ist angeblich vornehm. Das Zimmer ist muffig, das Haus alt, die Fenster lassen sich nur schwer öffnen. Mit dem Wasserkran muss man eine Viertelstunde diskutieren, bis er Ja sagt oder Nein. Nach 9 hat absolute Ruhe zu herrschen, da darf sie auch keine Briefe mehr tippen an Chemio und Steven. Eigentlich will sie hier gleich wieder weg, aber schöner ist teurer. Ich muss sehen, ob ich mich nicht am Ende noch an den Quatsch gewöhne. Der Quatsch, die muffige Pension, die Stille. Sie läuft allein durch die Stadt, sie kennt Hamburg kaum.
Von den seelischen Dingen kann ich dir nur sagen, dass ich doch sehr berührt bin. Und wäre nicht die Erinnerung an das Böse so stark, ich würde in meiner eigenen Sentimentalität und Jugenderinnerungen etc. ertrinken. So aber ist mein lyrisches Empfinden stark gemildert, mehr als ich wahrnehmen möchte. Ich nehme mir vor, tüchtig zu sein und alles zu versuchen, um die Reise lohnend zu machen und auch den Aufenthalt hier.
Und wenn der Verlag und auch sonst niemand hier auf sie gewartet hat, dann nimmt sie die Sache eben selbst in die Hand. Wer sonst? Gleich Montag vor Mittag ruft sie bei Rowohlt an, bittet darum, mit Ledig zu sprechen, der sei nicht da, heißt es, Donnerstag wieder. Aber es klingt wie auswendig gelernt, eine Abwimmelformel. Jetzt wird es wirklich düster. Aber sie ist ja extra gekommen, hat all die Widerstände in sich überwunden, hat all die Hoffnungen dabei und jetzt das? Marsha bittet darum, mit Peter Zingler sprechen zu dürfen, dem alten Freund von Hessel, der auch so sehr um sie geworben hatte. Und sie wird verbunden, und jetzt beginnt der Traum. Jetzt ist es, als würden sich die Schleusen des Glücks und des Willkommens und des guten Nachhausekommens öffnen. Als wäre das alles vorher ein dunkler Scherz gewesen. Die Gesänge an Bord, die langen Mäntel, der Nebel, das Schweigen, der Muff, die Einsamkeit. Mascha, ach, hört sie durchs Telefon. Das ist ja großartig, dass Sie hier sind. Kommen Sie doch gleich mal her. Sofort nimmt sie ein Taxi, eilt in den Verlag. Zingler begrüßt sie herzlich, als wäre man gerade erst auseinandergegangen. Er führt sie durch die Räume. Sie findet sie prächtig und groß und modern. Alles ist geschmackvoll und hochkultiviert, schreibt sie. Alles ist geschmackvoll und hochkultiviert. An den Wänden echte Georges Gros, Miros, Klees, Kokoschkas. Zingler nimmt sie gleich mit ins schönste Lokal Hamburgs, in den Künstlerclub Die Insel. Sie trinken Sherry, essen toll. Zingler erzählt ihr im Schnelldurchlauf die Geschichte des Verlags nach dem Krieg, klagt ein wenig über den jungen Rowohlt, schwärmt vom Alten. Sie fahren mit dem Boot über die Alster zurück zum Verlag. Und damit fängt die ganze traumhafte Reise der Mascha Kalecko in ihre Heimat an und wird lange Zeit nicht mehr aufhören. Jetzt sieht sie auch, wie schön die Stadt ist, wie wenig nur zerstört. Und die Gegend um die Pension herum ist ja in Wahrheit
herrlich, mit Bäumen dicht besetzt, die auch jetzt in ihrer Winterkahlheit von einem mächtigen Zauber sind und mich an alte deutsche Märchen und damals heftig erinnern. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich Tage herumstreifen, nur in den Straßen und Läden aufsuchen, die genauso sind wie in meinem alten Gedicht Kolonialwarenhandlung.
Ein Spaziergang in ihr eigenes frühes Gedicht.
In jeder kleinen Stadt das gleiche Bild. Im Fenster Reis und Grieß und Konfitüren, ein Mann, der einen Krug mit Sirup füllt, und Fliegen, die mit Käsen kokettieren.
Und wieder hinaus in die Gegenwart Hamburgs.
Es roch darin so herrlich nach Kindheitserinnerungen. Die Orangen und die himmlischen Äpfel, die jetzt auf meiner Kommode liegen, und eine winzige Banane, die 1000 Tam war, voll von reifen Pünktchen und Aroma.
Und am nächsten Tag geht es erst so richtig los. Zingler begleitet sie zu ihren ersten Interviews, eins mit dem Hamburger Abendblatt, zwei beim Radio. Alle sind augenblicklich bezaubert von ihr, ihrer Stimme, ihrer mädchenhaften Direktheit und Freude, ihren Gedichten.
Wenn du sehen würdest, wie die Leute strahlen, nachdem sie mit mir etwas näher bekannt geworden sind. Sowas wie mich kriegen sie nicht alle Tage. Zingler sagt, egal wohin man mit Mascha geht, die Reaktion ist immer die gleiche. Alt und jung, Mann und Weib.
Das Abendblatt bringt das Interview riesig groß, druckt drei Gedichte von ihr dazu, schreibt, dass der Klang ihrer Gedichte uns durch zwei Jahrzehnte nicht verloren gegangen ist. Erschrocken ist Mascha, dass die Zeitung schreibt, sie sei heimgekehrt. Das sei natürlich Quatsch. Sie fragt Remyo, mala assort, was tun? Und findest du das schlimm? Damit spielt sie auf ein leichtes Misstrauen an, das ihre Reise von Remyos Seite her von Anfang an begleitet. Dass Mascha vielleicht zart und vorsichtig mit dem Gedanken spielen könnte, tatsächlich eines Tages wieder ganz nach Deutschland zu ziehen. Für Remyo steht dagegen fest, dass es kein Zurück geben kann. Sie testet sanft, ob sie ihn in ihre Begeisterung hineinziehen kann.
Ich hätte dir Bände zu schreiben, nur von der Schönheit der Stadt. Die herrlichen breiten Straßen und der See mitten in der Stadt. Und die schönen Boote, die Straßenbahnersatz sein sollen, zum gleichen Preis und dabei bezaubernd. Die Fressläden, unglaublich und ein Luxus. Kleidung elegant und so teuer wie in New York, aber ohne Sale. Manches billiger, anderes teurer. Wenn man eine Wohnung hat und wirtschaftet, kann es sehr billig sein.
Sie meint ja nur und schwebt weiter durch ihr Hamburger Glück. Sie trifft den aus Indien zurückgekehrten Emigranten Willi Haas, der die legendäre literarische Welt begründet hat, Freund von Werfel, Kafka. Ob sie dessen Briefe an Milena kenne, fragt er sie. Und Mascha? Natürlich. Und Haas stolz, er sei mit ihr ein Paar gewesen. Mit Kafkas Milena, die Welt aus der Literatur kenne. Mascha eilt von Interview zu Interview. Meist gibt es Cognac. Beim NDR hat sie am Ende des Interviews 6 Gläser Cognac getrunken, auf nüchternen Magen. So schreibt sie es zumindest an ihren Mann in New York. Haas, der sie zum Radio begleitet, staunt und sagt anerkennend, ach, dass Sie auch nur eine Säuferin sind, macht Sie ja nur noch liebenswerter. Falls das möglich ist, wenn man nur Ihre Gedichte kennt und Sie noch dazu kennenlernt. Wie eine Verdurstende sammelt Mascha Kalecko in diesen Tagen Komplimente, Anerkennung, Liebe. Sie genießt Cognac und vor allem traumhaftes, heimatliches, himmlisches Essen. Ja, sie mag die Bäume, die Landschaft, die Läden, die Straßen, das Bier, die Menschen und die Luft, aber nichts lässt sie so schwärmen wie das Essen hier. Sie wird eingeladen von Journalisten, Verlegern, Lektoren in die besten Restaurants der Stadt. Der arme Chemio zu Hause isst schriftlich mit.
Himmlische Muscheln, Steinbutt, frisch vom Wasser, Heringssalat, Lachsschinken, unerhörtes Mittag mit herrlichstem Bockbier. Räucherwaren, Rehrücken in Sahne mit Preiselbeeren und Apfelmus, keine Cans. Und tranken unentwegt Bockbier und Schnaps. Schmeckt!
Und wie immer, wenn sie sich in der Gefahr sieht, innerlich das Gleichgewicht zu verlieren, ruft sie sich ihre buddhistische Gelassenheitslehre zu Hilfe. Zen, Zen, Zen. Beruhige dich, Mascha. Sei froh. Finde deine Mitte. Auch morgen wird es wieder Herrliches zu essen geben. Aber es braucht auch wirklich nicht viel, um sie glücklich zu machen. Jedes Brötchen ein Erlebnis, feiert sie und jubelt jedem Plätzchen zu. Himmlische Keks! Mascha Kalecko ist mitten in ein Wirtschaftswunderland geraten. 11 Jahre nach dem Ende des Krieges steht die westdeutsche Wirtschaft glänzend da. Allein in den vergangenen 5 Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt um 60% gestiegen. Und während aus dem Osten die letzten deutschen Kriegsgefangenen heimkehren, die in der Sowjetunion inhaftiert waren, kommen aus Italien die ersten 50 Gastarbeiter an. Die dank der rasant wachsenden Wirtschaft anfallende Arbeit kann von den Deutschen allein nicht mehr bewältigt werden. Das zerstörte Deutschland ist ein Schlaraffenland geworden. Der neue, ständig wachsende Wohlstand hat im Alltag zu einer Fresswelle geführt, vor deren Folgen die Ärzte eindringlich warnen. Aus der Mangelernährung der ersten Nachkriegsjahre sind die Menschen direkt in eine Phase der Überernährung eingetreten. Insbesondere Herz- und Kreislauferkrankungen nehmen zu, die Ernährung der Menschen sei viel zu fett- und kohlehydratreich und vor allem essen sie viel zu viel Fleisch, warnen die Ärzte. Den Deutschen ist's egal. Und unserer Besucherin aus dem fernen Westen schon gleich ganz. Sie ist ja nur auf Ferienfahrt in die Vergangenheit. Sie will ja nur die Kartoffeln ihrer Kindheit und Jugend wieder schmecken. Und sie schmecken gut. Aber sie genießt nicht nur das Essen, sondern auch die Begegnungen. Sie geht durch die Redaktionsstuben und Straßen und Geschäfte. Sie schaut sich aufmerksam um in den Häusern, in die sie eingeladen wird. Sie hatte das ja alles, die Menschen, die Landschaft, in sich getragen. All die Jahre des Exils hatte all das in sich verschlossen und nicht mehr gewagt, es aus sich herauszuholen. Es war ja alles überdeckt von Angst und Fassungslosigkeit und Hass. Ihre ganze Liebe hatte sie sich, hatte die Weltgeschichte ihr verboten und auf alle Zeiten unmöglich gemacht. Aber sie hatte überwintert in ihr. Jeder Moment ist mir interessant. Und ich bin immerfort in Stimmung. Die Ruhe zum Schöpferischen hat sie in all der Aufregung und Eile und Ereignisfülle zwar nicht, aber sie hebt es auf. Für später.
So ist dies für mich Zeit der Aufnahme. Verdauen kommt später. Schon wie gestern durch die Straßen zu laufen, ist aufregend für mich. Jeder Blick ins Schaufenster. Entdecken alter Hustenmedizin ist rührend. Mit der Landschaft bin ich halt von früher her befreundet. Und meine Kindheit steckt in 1000 Dingen, auch in dieser so anderen Stadt Hamburg. Und dann stelle ich fest, dass ich im Grunde so vorurteilsfrei geblieben bin, wie ich war. Ich trete allem so entgegen, als sehe ich es zum ersten Mal. Das macht mich nicht blind. Ich weiß, dass schon wieder hier der Teufel los sein kann. Dass es noch immer die erstickten Flammen der Nazi-Jahre gibt und dass sie jederzeit, richtig angefacht, wieder entzündet werden können.
Aber so vorurteilsfrei sie auch vorgibt zu sein, natürlich geht Mascha Kalecko hier auch als stummer Vorwurf durch die Welt. Als schlechtes Gewissen für all die Deutschen, die dageblieben sind, überlebt haben und in welcher Weise auch immer mitgemacht haben in den Nazi-Jahren. Viele sprechen ganz von selbst darüber, was sie gemacht, wie sie hier überlebt haben, während des massenhaften Mordens und Sterbens. Als erstes der geliebte Peter Zingler, der alles dafür tut, dass sie sich wohlfühlt und glücklich ist, jetzt in Hamburg. Er humpelt, war deshalb wehruntüchtig, arbeitete, als es Rowohlt nicht mehr gab, bei einer Illustrierten im Ullstein Verlag, sei aber nie Parteimitglied gewesen. Vergangenheitscheck bei Mascha bestanden.
Na, das alles ist nicht gerade erfreulich. Aber ich frage mich, was andere getan hätten, die einen hinkenden Fuß hatten und eine feste Position nebst Frau im Land und keine Aussicht anderswo.
Den anderen Rowohlt-Lektor, der sie einlädt und mit ihr arbeitet, isst und feiert, schließt sie augenblicklich und umfassend in ihr Herz. Kurt Kusenberg, der später die legendäre Monographienreihe bei Rowohlt erfinden wird, selbst Schriftsteller fantastischer Geschichten. Mascha nennt ihn ob des Stils seiner Stories Kafka mit bengalischer Beleuchtung. Ja, er war auch Ullstein-Redakteur in den Jahren des Faschismus gewesen, ist aber genauso ein Nazi wie du oder ich, schreibt sie an Chemio. Seine Frau mindestens ebenso liebenswert, sodass Maschas Moralkompass endgültig die Richtung verliert. Dass die nicht jüdisch sind, verstehe ich nicht. Die wirken 200% so. Der Chefredakteur der Zeit, Josef Müller-Marein, den sie bei einem prachtvollen Mittagsgelage mit Cognac, Slivovitz, russischem Aprikosenschnaps und Bockbier kennenlernt und der kurz zuvor noch Dirigent in Lübeck war, ist hingerissen von ihr und ihren Gedichten und gesteht zugleich, dass er Flieger im Krieg gewesen ist und die höchsten Orden hat. Auch ihm vergibt die Dichterin sogleich.
Anders ist es nicht. Und wenn man andere Leute sucht, muss man sofort Deutschland verlassen. Denn das gibt es nicht. Entweder einer ist tot oder er war im Krieg oder so. Glück hast du, wenn man bestimmt weiß, dass er kein Nazi war. Die Grenze ist schwer zu ziehen.
Marein bestätigt ihr das gerne. Ins Herz leuchten kann man keinem. Von manchen wissen wir es, von anderen nicht. In der Zeit erscheint dann auch ein begeisterter Text des Chefredakteurs, ergänzt um das Lob Albert Einsteins, das er zu ihrem »Die Zeit steht still« Gedicht geschrieben hatte. Überschrift: Die Dichterin und der Gelehrte. Mascha Kalecko ist nach vielen Jahren wieder in Deutschland, diesmal zu Besuch. Die liebe, witzige Madame Mascha mit der musikalischen Seele, dem guten Herzen und dem scharfen Verstande. Und dann trifft diese Madame Mascha mit dem scharfen Verstande doch noch einen Deutschen, der weder tot ist noch im Krieg war, sondern im KZ. Es ist der Buchhändler Felix Juth, der 1923 die Hamburger Bücherstube gegründet hat und als es im April 1933 hieß, jede Buchhandlung habe dem Führer zu seinem Geburtstag ein Schaufenster einzurichten, da dekorierte dieser Juth, der nur so hieß, aber keiner war, sein Schaufenster mit dem Reisebuch von Richard Katz, Fröhliche Tage unter braunen Menschen. Er war später Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose Hamburg, wurde 1943 festgenommen und kam 1944 ins KZ Neuengamme. Als Peter Zingler dem Buchhändler die Besucherin aus den USA vorstellt, ist er begeistert und empfängt sie mit einem auswendig vorgetragenen langen Zitat aus einem ihrer Gedichte. Und sie ist glücklich. Am eindrucksvollsten in diesen Hamburger Tagen ist aber die Begegnung mit dem alten Rowohlt. So alt ist er eigentlich noch gar nicht, 68 Jahre alt, aber todkrank. Das sagt er ihr gleich zur Begrüßung. Nur 30 Pulsschläge. Außerdem so gut wie blind. Er trägt lange, runde Klötzchen vor den Augen, eine Art Marsmännchenbrille, hält minutenlang Maschas Hände und ist sehr gerührt und sagt, ich sehe ja nicht gut, aber so viel sehe ich doch, dass ich nicht eine einzige Falte in ihrem Gesicht sehe. Und Mascha hat ein Fotoalbum mitgebracht, mit Bildern von Chemio darin und Steven und auch eins vom heiligen Franz, und sie erinnern sich gemeinsam an ihn und an Rowohlts Geburtstagsfeier und seine Ansprache an seine lieben Juden. Und er sagt: Ihr blau kariertes Hemd, Gnäfrau, habe ich noch vor kurzem getragen. Das war mal eine schöne Sache. Über die Vergangenheit sprechen sie sonst nicht so viel. Rowohlt hatte auch von Brasilien aus brav weiter seine Mitgliedsbeiträge an die NSDAP überwiesen. 1940 schon war er wieder zurückgekehrt. Später sagte er, um bei der zu erwartenden deutschen Niederlage gleich am Platz für den Neubeginn zu sein. Aber dafür war er dann doch ein wenig zu früh zurückgekommen und er hatte dem völkischen Beobachter nach seiner Rückkehr mitgeteilt, es entspreche durchaus seinem persönlichen Empfinden, sich der nationalen Gleichschaltung einzufügen und im Sinne der nationalen Regierung am Neubeginn deutscher Kulturpolitik mitzuarbeiten. Und schon 1933 hatte er an seinen amerikanischen Autor Sinclair Lewis geschrieben, es könne kein Zweifel daran bestehen, dass eine gewisse antisemitische Bewegung der Nationalsozialisten durchaus berechtigt war. Und auch ein auf dem rassetheoretischen Gebiet ganz simpel und normal empfindender Mensch müsse zugeben, dass angesichts der Tatsache, wie sich Juden in die wichtigen Positionen gedrängt hätten, unbedingt ein Riegel vorgeschoben werden musste.